Aber jetzt sind wir bei Brasilien. In Brasilien regiert seit einem Jahr Lula aus der PT. Und das ist der Anlass zum Beispiel für die Zeitschrift Le Monde Diplomatique, eine Zwischenbilanz, ein Jahr Lula zu machen. Es gibt da mehrere Artikel, drei Artikel. Einer beschäftigt sich mit einem speziellen Thema, Brasiliens Exportschlager Soja und der Genkonzern Monsanto und die unrühmliche Rolle, die Lula da drin spielt. Ein weiterer Artikel ist ein kultureller Artikel, der neue Sound. Lest du es gerade zu Ende, was es ist?
Yes. Es geht eben um die neuen Musikverhältnisse in Brasilien, was dort an Liedern gesungen wird und wie die musikalischen Trends dort gesetzt werden. Und dann gibt es eben, wie gesagt, diesen Hauptartikel, der praktisch jetzt versucht, diese Bilanz zu ziehen nach einem Jahr der neuen Regierung unter der Partei der Arbeit. Der Artikel fängt praktisch so an, dass er beschreibt, ein Jahr später hat sich, also nach dieser Wahl von Lula, hat sich der Risikoindex des Landes wieder normalisiert, die Handelsbilanz weist Überschüsse wie vor 15 Jahren aus, der Dollarkurs hat sich bei unter 3 real eingependelt, die Konsumnachfrage steigt, die internationalen Partner haben wieder Vertrauen gefasst, der Leitzins ist seit August zum 10 Punkte gesunken, IWF und Weltbank zeigen sich zufrieden. Alles hört sich an wie die Durchsetzung eines neoliberalen Programms, so die launige Aussage in dem Artikel in der Le Monde Diplomatique. Es ist praktisch klar, dass hier schon diese entscheidenden Widersprüche drinstecken, die jetzt dieses Land prägen. Auf der einen Seite die große Hoffnung der vielen Landlosen, Arbeitslosen und in Armut steckenden in Brasilien auf ihre neue Regierung und auf gleichzeitig der Versuch dieser Regierung sicher praktisch in dem Geflecht des imperialistischen Weltmarktes einigermaßen zurechtzufinden. Der jetzige PT-Vorsitzende José Genoino beschreibt das Dilemma so: Die Herausforderung besteht darin, das Haus aufzuräumen, während wir gleichzeitig darin leben, die Reifen zu wechseln, ohne das Auto anzuhalten. Der Artikel ist jetzt insofern auch interessant, weil er praktisch die Widersprüche beschreibt innerhalb dieser, innerhalb von Brasilien, vor allen Dingen in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse, also welche mächtigen Gruppen praktisch gegen jetzt diese Politik der PT arbeiten. Und da heißt es hier weiter, dass nirgends in der Welt die Konzentration von Reichtum und Einkommen so hoch ist wie in Brasilien und nirgends die Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinanderklafft, liegt allerdings nicht nur an dieser anfangs zitiert neoliberalen Wirtschaftspolitik. Aufgrund der Monopolisierung des Reichtums durch eine kleine Oberschicht entwickelt sich der Binnenmarkt nur in ganz begrenzten Segmenten, während 3/5 der Bevölkerung praktisch herausfallen. Die reichsten 5% der Brasilianer mehren ihren Reichtum exponentiell, sodass das Wirtschaftswachstum insgesamt von der Prosperität weniger kleiner Gruppen abhängt. Die brasilianische Gesellschaft insgesamt ist durch diese monopolistische und elitäre Struktur geprägt, deren innere Logik der Neoliberalismus lediglich auf die Spitze treibt. Auch der brasilianische Staat ist als Nachfolger der Republik der Grundbesitzer zugleich Spiegel und Instrument dieser Elitenkultur. Durch den Föderalismus parzelliert, zerfällt der Staat in wörtlich sogenannte Autarkien, die weitgehend autonom sind, und zwar auf der Ebene von Legislative, Exekutive und Judikative, wie auch des Bankwesens. Dank ihres kooperativen Aufbaus werden diese Gebietseinheiten vollständig von der regionalen Oligarchie vereinnahmt, die Land und Reichtum unter sich aufteilen, ihre jeweiligen Klientel protegieren und damit die politische Geografie des Landes bestimmen. Die hohe Reichtumskonzentration spiegelt sich nicht zuletzt darin wider, dass der Staat selbst 40% des Bruttoinlandsprodukts verbraucht, das wiederum 40% des staatlichen Bodens direkt in die Taschen der politischen Eliten fließt, ist nach brasilianischen Maßstäben eher die normale Funktionsweise des Systems als seine Korrumpierung. Wie auch immer ein Umbau des Staats hin zu einem neuen Wirtschaftsmodell also aussehen mag, er erfordert tiefgreifende Veränderungen in die Institutionen und Usancen der Staatsgewalt. Anders ist eine Demokratisierung Brasiliens auch nicht zu haben. Dann geht der Artikel noch weiter ein auf die Entwicklung im Justizapparat, also der Versuch von der Regierung Lula dort recht früh jetzt was zu machen, der auf unmittelbare Gewalt stößt. Also es wird dann zitiert, dass seit März 2003 die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen sozusagen autonomen Garden, aber auch innerhalb der Polizeiorgane gegen verschiedene Veränderungen, die jetzt dort stattfinden sollen, massiv zunehmen. Seit März 2003 wird Rio de Janeiro von einer spektakulären Welle der Gewalt heimgesucht. Die Drahtzieher sind höchstwahrscheinlich in Kreisen der örtlichen Oligarchie zu suchen. Denen passt es nicht, dass die Regierung Lula beschlossen hat, schärfer gegen die Korruption vorzugehen und die Staatsausgaben strenger zu überwachen. Sollte es der Regierung nicht gelingen, die Polizeikräfte unter ihre Kontrolle zu bekommen und den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden, droht eine weitere Eskalation der Gewalt. Auch die Richter wehren sich gegen diese Änderung im Justizapparat. Das heißt hier, der Widerstand des Justizapparats zeigt sich erwartungsgemäß vor allem bei Fragen des Landbesitzes. So erklärte die Justiz die Enteignungsdekrete der Regierung für ungültig und warf die Führer der Landlosenbewegung MST, ins Gefängnis. Bei Verbrechen der Großgrundbesitzermilizen drückt die Justiz weiter beide Augen zu. Bleibt also das Bollwerk der Großgrundbesitzer gegen die Regierung und den MST. Der Kampf gegen die Macht der Oligarchie ist von der Frage des Grundeigentums nicht zu trennen. Wo sich privater Grundbesitz über die Fläche mehrerer französischer Kantone erstreckt, sind die Einwohner allererst dem Grundherrn verpflichtet. Eine Obergrenze für die maximal zulässige Latifundiengröße, die Ansiedlung von Landlosen auf frei werdenden Flächen und die genossenschaftliche Vernetzung landwirtschaftlicher Familienbetriebe, sprich eine wirkliche Landreform, ist auch das entscheidende Mittel im Kampf für die Demokratisierung der Gesellschaft und der lokalen Institutionen. Also von der Analyse her, also eine ziemlich brutale Situation, die sich in Brasilien stellt. Der bloße Hinweis darauf, dass es jetzt in der Regierung ja eh nur so zugeht, dass sie das Programm der Neoliberalisten verfolgen und entwickeln wollen, ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man nicht mit einberechnet diesen erheblichen Widerstand der Oligarchie im eigenen Land in Brasilien, der möglicherweise eigentlich so, wenn man diesen Artikel richtig interpretieren will, nur über einen ziemlich gewalttätigen revolutionären Akt irgendwie gelöst werden kann. Zwangsläufig wird das auf diese Sache zulaufen.
Gut, einen anderen Artikel habe ich gefunden zu Brasilien und zur Zwischenbilanz, also nicht eine richtige Zwischenbilanz, ist ein Artikel überschrieben, frischer Wind, Lulas Politik gegen rassistische Ungleichbehandlung. Dieser Artikel, der von Laura Held übersetzt ist und von Mathilde Ribeiro verfasst wurde, ist in der Dezemberausgabe, also der Winterausgabe der ILA Nummer 271 erschienen. Das wird vor der Winterpause das letzte Heft.